dass wir das Ziel unseres Lebens wieder klar sehen. Darum soll es heute gehen. Ich will Sie alle herzlich begrüßen zu unserem Gottesdienst mit dem Wort, nicht, dass ich schon ergriffen habe oder vollkommen sei, ich jage ihm aber nach. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wir wollen jetzt miteinander ein Lied singen, das ist ein altes Lied, aber ich finde das bei solchen Liedern toll. 15 Generationen haben das Lied gesungen, das von einem Königsberger Pastor stammt, der seiner Gemeinde das Lied vorgestellt hat bei seiner Amtseinführung, Georg Weisel. Und er sagt, es gibt in all den Lebenszielen nur eins: Suche Jesus Christus, da ist Leben, sonst nirgendwo. Wir singen Such, wer da will, ein ander Ziel, 346, alle 5 Verse. lasst uns beten. Du, Jesus Christus, suchst uns heute Morgen. Und wir haben dich so oft auf der Seite stehen lassen. Wir haben so viel selber angepackt ohne dich. Und haben dein Wort verworfen oder einfach auf die Seite gedrückt. Und wir danken dir, dass wir jetzt wieder zu dir kommen dürfen, zur Quelle des Lebens. Und du siehst jetzt jeden von uns, was uns bewegt und was uns bedrückt, was uns Angst und Sorgen macht. Du siehst aber auch die Last der vergangenen Schuld, mit der wir nicht fertig werden. Und wir können das alles jetzt nur vor dir bekennen und dich bitten, dass du uns frei machst. Wecke in uns die erste Liebe zu dir. Und hilf auch, dass jeder von uns seinen Lebensweg wieder ganz klar sieht. Deine Führung, das, was morgen dran ist. Wir bitten dich um dein Reden. Und wir wollen dir jetzt in der Stille alles bringen, was uns bedrückt. Wenn wir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Amen. Nach dem ersten Lied des Jugendchors erzählt uns Frau Roswitha Fett, die ein paar Monate studiert hat in der Yanxi-Universität, der Rektor vor ein paar Monaten hier gesprochen hat, erzählt uns von dem, was dort geschieht, an der nordkoreanischen Grenze. Aber wir hören zuerst den Jugendchor.
Ja, als seine Kinder ruft er uns und genauso ging es mir vor circa einem Jahr, da saß ich da oben. Und der Chefbuch hat erzählt, dass es in der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät in China werden Dozenten gesucht und da ich gerade mitten in meinem Studium bin und auch Zeit hatte für ein Auslandspraktikum, war eigentlich ganz klar, Gott will dich da haben. Ich wurde voll unruhig, konnte den Rest von der Predigt gar nicht mehr verfolgen, weil ich wusste, Gott ruft dich, er möchte dich. Und so bin ich im Herbst letzten Jahres zur Unterstützung der Dozenten dorthin gegangen. Und ich möchte jetzt von zwei Beispielen erzählen aus dem Team dort. Das ist ein internationales Team, sehr viele Amerikaner, Koreaner und auch Deutsche. Und wie Gott mir dort sehr groß geworden ist und ich ihn ganz neu erfahren habe. Es ist eine junge Familie, Anfang 30, haben einen Sohn mit 2 Jahren. Amerikaner haben vor einem Jahr erfahren, jetzt geht's los, sie dürfen ausreisen nach Asien. Ihr langes, lang ersehntes Ziel stand vor Augen. Ja, und 1-2 Wochen später stellte die Frau fest, sie ist wieder schwanger. Ja, was jetzt tun? Soll sie die Schwangerschaft in Amerika austragen oder soll sie mitgehen? Aber ihr Ziel war klar, sie folgen Gottes Willen und Gottes Wille ist, dass sie nach China gehen. Das erste halbe Jahr waren sie in Peking, Sprachschule. Und schon da begann die Schwangerschaft ziemlich schwierig zu werden. Sie hat eine Virusinfektion bekommen und sah alles nicht so toll aus. Für die Vorsorgeuntersuchung haben sie sich fürs internationale Krankenhaus entschieden, da sie dachten, dass dort die Versorgung wohl am besten ist. Und so im 8. Monat, 2 Tage vor der Weiterreise nach Nordchina, hatte sie ihre letzte Untersuchung. Und auf dem Ultraschall hat der Arzt gesagt, also sieht so aus, Kind hat schwere Missbildung. Also entweder sie geht sofort nach Hause oder sie bleibt zumindest in Peking, aber dass sie dann in den Norden, in die Provinz geht, ist ausgeschlossen. Ja, was tun? Was ist jetzt Gottes Wille? Warum tut Gott sowas? Sie haben dann sehr viel gebetet und haben sich entschlossen, noch eine zweite Meinung einzuholen und dann ins chinesische Krankenhaus zu gehen. Und als sie dort ankamen, normalerweise in China dauert es ziemlich lange, bis man da einen Termin bekommt und so weiter. Aber die Türen waren offen, sie kamen sofort dran. Und siehe da, sie hatten das beste Ultraschallgerät in ganz China. Und der Arzt hat gesagt, er sieht nichts, ist kein Problem, das Kind ist gesund. Also, auf ging's nach Norden, in Norden von China. Und sie waren noch nie in Asien gewesen, also sie wussten überhaupt nicht, wie es in der Provinz aussieht. Man muss sagen, Peking und Provinz, das sind 2 Welten. Und dann kam es zum Geburtstermin und sie wollten ins Krankenhaus gehen. Sie hat noch eine Freundin mitgenommen, eine amerikanische Krankenschwester. Naja, aber kein Arzt und keine Hebamme da. Naja, und dann ging es einigermaßen gut. Dann wurde sie ohnmächtig und ihr Mann dachte, sie sei gestorben. Er fing an zu weinen und das war für Chinesen, die da rundherum standen, ganz unbegreiflich, wie kann ein Mann um seine Frau weinen? Und das war vielleicht auch ein sehr gutes Zeugnis für diese Menschen dort. Sie kamen dann wieder zu sich, das Kind kam zur Welt. Jetzt war nicht mal was da, um das Kind einzuwickeln. Also nachher wurde klar, warum keine einzige chinesische Frau in diesem Krankenhaus entbindet, weil, wie gesagt, es ist besser zu Hause. Und wenn man dann dieses Kind gesund und munter in den Armen hält, dann kann man eigentlich nicht mehr an Gottes Güte und Größe zweifeln. Es ist noch ein zweites Ehepaar dort gewesen, Anfang 70. Keineswegs Rentner, George und Sally. George hatte vorletztes Jahr eine Prostata-Operation und hat gesagt, Herr, wenn du mir noch einmal die Gesundheit schenkst, dann möchte ich für ein halbes Jahr nach China gehen und dort Englisch unterrichten. Und Gott hat es geschenkt und sie waren wirklich frohen Mutes und trotz all dieser widrigen Umstände dort haben sie sehr viel leisten können. Aber eines Tages hat ein Lymphknoten angefangen zu schwellen und es war wirklich eine schwere Schwellung und allen Umstehenden war eigentlich klar, eine Metastase hat sich gebildet, das war's wohl. War auch die Frage, warum ausgerechnet ihn, wo er doch so viel wirken könnte. Naja, und dass natürlich kein Krebsspezialist in diesem Ort war, nach der vorigen Geschichte, ist ja eigentlich fast klar. Und er hat dann doch noch jemand gefunden, der eine Biopsie machen konnte und hat die Werte dann nach Amerika zu seinem behandelnden Arzt geschickt. Dann kamen die bangen Tage des Wartens. Er hat eigentlich eher uns aufgebaut als wir ihn. Er hat gesagt, wenn das Ergebnis kommt, dann machen wir ein großes Fest. Und wenn es schlecht ist, machen wir es trotzdem. Und ja, und dann eines Nachts kam dann tatsächlich der Anruf, kein Krebs. Das sind solche kleinen Beispiele, wo ich wirklich gelernt habe, wie Gott für uns sorgen kann, wenn wir ihm einfach die Chance geben, für uns zu sorgen. Wir planen oft alles und sorgen dann selbst für uns oder wir wagen gar nicht den Schritt ins Ungewisse, so wie diese Familie. Und so erleben wir auch sehr wenig mit Gott. Und was mir auch noch wichtig geworden ist, ich bin ja noch mitten in meinem Studium und habe noch keinen Abschluss, aber Gott konnte mich trotzdem gebrauchen. Ich konnte den Studenten dort was weitergeben von meinem Wissen. Nachher habe ich auch noch Englisch und Deutsch unterrichtet, was zwar nicht geplant war, aber Gott hat mir die Gaben dazu geschenkt. Und ja, Anbetracht der tagespolitischen Diskussion denke ich, im Reich Gottes gibt es keine Arbeitslosen. Danke.
Diesen schönen Liedern des Jugendchors wollen wir miteinander singen, und zwar aus diesem Liedheft, mit diesen neuen Liedern, 835. Wir danken euch, 835. Heute will dich Jesus fragen. Da geht's wieder um das Ziel unseres Lebens. Wir singen alle vier Verse, 835 zur Begleitung des Klaviers.
Thank you.
Wir wollen gleich noch mit der Orgel, wenn ich euch bitten darf, da oben nochmal parat zu sein, dieses Lied singen, das wir auf dem Zettel haben. Ich will nur dazwischen den Predigtext verlesen, wenn Sie auch den schon zur Hand nehmen. Ich will streben nach dem Leben. Sie kennen sicher viele vertrottelte Christen. Müde, verschlafene. Und wenn wir heute so reden, dass wir aufs Ziel zulaufen, dann kommt das davon her, der Predigtext, über den heute überall in unserer Kirche gepredigt wird, aus 1. Korinther 9, Seite 203, in den Bibeln, in ihren Plätzen. 1. Korinther 9, Vers 24 bis 27. Wisst ihr nicht, dass die, so richtige Text zur Eröffnung der Olympiade in Japan, nicht, dass die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge. Jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. In Korinth waren ja die Isthmischen Spiele, nur so ein Lorbeerkranz, aber das war der größte Traum der Menschen. Den einmal tragen, junge Leute, es war die Ehre des Lebens. Jene einen vergänglichen Kranz, wir aber einen unvergänglichen. Ich laufe aber nicht wie aufs Ungewisse. Ich kämpfe mit der Faust nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Dieses Lied ist von Philipp Friedrich Hiller, das Sie auf diesem Blatt haben. Ich bitte Sie, dass Sie es einfach mit nach Hause nehmen. Schade, es kommt in beiden Büchern nicht drin. Es ist früher sehr viel gesungen worden. In den Gemeinschaften wird es noch sehr gesungen. Und ich wollte, dass Sie es einfach in Ihr Repertoire aufnehmen und lieb gewinnen, weil es so viel ausdrückt vom Ringen unseres Lebens zum Kampf um das Ziel. Wir singen alle vier Verse. bewusst gemacht, das Kostbarste, was sie haben überhaupt, das ist ihr Leben. Sie haben nur ein Leben. Und was machen Sie aus dem? Passiert bei mir immer wieder, dass ich einen Kugelschreiber verliere. Aber ist nicht schlimm, ich habe noch fünf. Die fahren irgendwo rum, auf dem Schreibtisch oder so. Kein Problem, nehme ich einen anderen. Sie haben nur ein Leben. Was machen Sie mit Ihrem einen Leben? Wenn ich heute Mittag zwei Teller runterschmeiße vom Service, gibt es trotzdem Mittagessen. Meine Frau hat noch ein paar. Ist nicht die einzigen. Ihr Leben ist so kostbar. Was machen Sie mit Ihrem einen Leben? Ich bin überzeugt, dass unsere jungen Leute darüber schon oft nachgedacht haben. Vielleicht noch mehr als die Älteren. Die Kranken wissen das. Ich kann mein Leben letztlich nicht absichern. Ist ja toll, dass wir so großartige Unfallrettung haben. Tatütata, da rasen sie durch die Straßen. Aber es ist ja nur ein bisschen Beruhigung. So letztlich retten können Sie mein bedrohtes Leben nicht, auch vor der Schwere der Krankheit. Manchmal denke ich, ich habe mit meinem Leben gewisse Richtungen eingeschlagen. Ich kann nicht wieder rumdrehen. Bei meinem Auto ist das prima, das ist ein Rückwärtsgang. Wenn ich die falsche Straße reingefahren bin, drehe ich um und fahre eine andere Straße wieder rein. Ich kann das mit meiner Lebensführung nicht tun. Ich bin einen Weg gegangen, aber ich merke, der war falsch. Schwierig. Unumkehrbar ist mein Leben. Und dann wissen alle Leute, dass unser Leben sehr kurz ist. Auch wenn es 80 oder 90 Jahre lang wird, aber sehr, sehr kurz. Und daher diese Hektik, diese Unruhe, wir müssen was reinpacken in unser Leben. Da muss Freude rein und da muss was geschehen und da muss was passieren. Ich will doch mein Leben nicht vergeuden, ich will es nutzen. Aber wie? Was packen Sie in Ihr Leben rein? Und hochinteressant ist ja immer wieder die Gespräche mit Menschen. Und heute ist das Hauptgefühl und die meist ausgesprochene Antwort, was ist dein Lebenssinn, dein Lebensziel? Jux, Spaß muss machen. Ich muss mich wohlfühlen, muss mich amüsieren. Ich weiß immer nicht, ob die Leute, die das so freiweg sagen, nicht selber spüren, ist das alles? Trägt das wirklich? Was ist richtig der kostbare Wert meines Lebens? Wofür gebrauche ich mein Leben? Und da möchte ich Sie jetzt einfach fragen, was prägt Ihr Leben? Was prägt jetzt Ihr Leben? Jetzt reden wir nicht mehr zum Fenster raus, jetzt geht es um uns. Was prägt Ihr Leben? So wie Sie heute Morgen hergekommen sind, Sie haben überlegt, viele unter Ihnen, die haben Angst, die haben Sorgen. Andere, die ärgern sich grün und blau über andere Mitmenschen, die haben Spannungen. Andere sind verbittert mit ihrer Lebensführung. Oder weil sie zu kurz gekommen sind, das prägt uns, das ist unser Leben. Wir sind dauernd irgendwo auf der Suche, wo geht mein Leben hin? Jetzt freue ich mich so, wie der Paulus das beschreibt. Er sagt, wir laufen alle in der Kampfbahn. Wir laufen alle auf der Kampfbahn. Wir haben alle nur ein Leben. Das wäre natürlich schön, wenn man da 17 hätte und könnte nach und nach nochmal von vorne beginnen und mit neuen Erfahrungen. Ein Leben. Wir sind alle auf die Kampfbahn gestellt. Was ist das Ziel, auf das du zuläufst? Was ist das Ziel? Da stand ja in den letzten Tagen in allen Zeitungen der Welt eine Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob es das nochmal so gegeben hat, ob Sie in Madagaskar oder Taiwan, in Costa Rica oder Indonesien Zeitung lesen, Fernsehen anmachen. Alle haben von einer Frau erzählt, die im Hochsicherheitstrakt auf ihre Hinrichtung wartet. Und man war richtig schockiert, wie ein Leben in die Brüche gehen kann. Von scheußlichen Drogen in Bann gehalten, diese Frau stumm für jedes Gefühl, wie ein Leben zerbrechen kann.
Keine Liebe, bloß noch Hass. Können Sie sich überhaupt vorstellen, wenn ein Mensch das tut, einen anderen auf grausame Weise töten, sagt, hat mir die höchsten Lustgefühle gebracht. So ein Menschenleben, wo man sagen kann, was ist das noch? Die Pervertierung des Menschseins. Und alle Zeitungen, ob in China oder in Afrika, alle haben erzählt, dass diese Frau auf einmal etwas empfunden hat. Die Liebe Jesu, da haben sicher viele drüber gespottet, aber die Frau hat es empfunden, die so stumpf war für alle Gefühle des Menschlichen. Und sie war so erregt über diesem, der ewige Gott will mein Leben, mein schreckliches, scheußliches, zerstörtes Leben noch einmal. Er liebt mich. Jesus beugt sich zu mir herunter. Und selbst die furchtbare Schuld, die Menschen oft nicht vergeben können, die will Gott durchstreichen und er hat sie getragen. Und jetzt haben viele Leute die beiden Bilder gesehen. Sie haben gesagt, ist das wirklich so? Ist das die gleiche Person? Das eine Bild der Frau und das andere Bild. Gelöst, frei, zuversichtlich, ohne Angst, selbst vor der nahen Hinrichtung. Bitte um Vergebung. In der Wahrheit, wenn das möglich ist, dass ein Leben so umgestaltet wird, wenn das möglich ist, ja, wie wäre das jetzt bei uns im Leben, wo ja gar nicht so viel durcheinander gekommen ist, da ist die Schwierigkeit gar nicht so groß. Wenn der Paulus sagt, wir laufen alle auf der Kampfbahn, dann sagt er, aber was ist der Siegespreis? Da ist eine Frau, die hat ihre Berufung verstanden und hat 5 Minuten vor 12, als ihr Leben fast am Ende begriffen, Gott hat noch was mit mir vor. Und der ewige Gott hat noch einmal sein unendliches Erbarmen demonstriert. Wir laufen in der Kampfbahn, aber das Große ist der Siegespreis, dass Gott aus meinem wüsten, zerstörten, schmuddligen Leben was ganz funkelnagelneues macht. Und so kurz auch die Zeit dieser Frau noch war in der Haft, sie hat sie genutzt. Ich möchte auf dieses Ziel zuleben. Und ich möchte, dass möglichst viel jetzt von der Kraft Christi in meinem Charakter sichtbar wird, dass mich das umändert, dass die Liebe meine Bosheit besiegt, dass die Güte Jesu mein schlechtes Herz bezwingt und dass alles neu wird, dass seine Kraft und seine Stärke in mir regiert. So, was prägt unser Leben? Wenn Sie an Ihrem Lebensbahn sind, sind Sie bloß geprägt von den Geschehnissen Ihrer Umwelt oder haben Sie auch schon ein Erlebnis gehabt wie diese Karla Tacker? Die Liebe Jesu, die Sie verändert. Jetzt möchte ich Sie einfach fragen, was ist Ihr Lebensziel? Wenn ich unten am Hauptbahnhof bin, dann wundere ich mich immer, es gibt eigentlich zwei Gruppen von Menschen. Die einen, die rasen schnellen Schrittes mit ihrem Köfferchen oder Aktenmappe durch diese Halle durch, gucken nochmal auf die Uhr, es pressiert, die wussten auf ihren Zug. Die haben ein Ziel. Und dann sind aber manche Leute im Bahnhof, die stehen nach 2 Stunden noch da. Die haben kein Ziel. Denen ist langweilig. Die unterhalten sich mit ein paar. Das sind heimatlose Leute. Und so möchte ich Sie jetzt fragen, haben Sie ein Ziel, wo Ihr Leben hingeht? Wofür leben Sie? Es gibt bei jedem Menschen heute, bei jedem Menschen, der in dieser Welt lebt, irgendwo einen Punkt, wo er einmal plötzlich in eine ganz tiefe Krise gerät und fragt, was ist der Sinn meines Lebens? Da müsste einer wirklich dumm sein, wenn er nicht drüber nachdenkt. Und in dieser Sinnkrise verstehe ich viel, dass viele Menschen sagen, mein Leben ist sinnlos und nehmen sich das Leben. Oder andere verzweifeln und wieder andere fallen in Depression. Ich verstehe es gut. Wenn ich kein Ziel habe, wofür leben Sie, was ist Ihr Ziel? Was hat das alles für einen Sinn? Sie schaffen und Sie mühen sich und sind treu und lieb. Wofür? Was ist Ihr Ziel? Was ist Ihr Lebensziel? Wissen Sie, wir suchen ja immer wieder Aufgaben. Es kann ja eine Therapie sein, dass man einem Kranken sagt, fang doch an Briefmarken sammeln, damit du ein Ziel hast. Ich habe nichts gegen Briefmarken, habe auch schon als Kind Briefmarken gesammelt. Schön. Der andere sammelt Aktien und der dritte sammelt Ehre und Ämter und Aufgaben und so. Alles schön und wichtig. Aber Sie haben auch schon gemerkt, was Größeres ist. Da gibt es eine Abstufung, ob Sie Briefmarken sammeln oder sagen, ich sorge für meine Familie. Das ist ein größeres Ziel. Oder wenn Sie sagen, ich kümmere mich um einen kranken Menschen, habe ich eine Aufgabe, es gibt Ihrem Leben einen Sinn. Oder ich habe jemanden, um den ich mich kümmern muss, nach dem muss ich schauen, gibt Ihrem Leben einen Sinn. Aber Paulus sagt, es gibt einen unvergänglichen Siegespreis. Etwas, was weit über den Tod hinaus ragt. Und was ist dieser Siegespreis? Muss man sich ja klar werden drüber, wenn es um den Wettlauf geht. Was ist der Siegespreis, dass ich mal in den Himmel komme? Ja, das ist schön. Aber noch viel größer ist ja, dass ich heute Christus gewinne. Dass Christus mein ganzes Leben beherrscht, was ich rede, tun und schaffe, von Christus beherrscht wird. Dass das Wunder, das sich dort in dieser Zelle im Gefängnis ereignet hat, bei mir passiert. Dass Jesus mich frei macht von meiner Bitterkeit, von meiner Verkrampfung, von meiner Bosheit, von meiner Sünde. Dass er mich besiegt, dass er aus mir einen fröhlichen Zeugen macht. Ihr habt doch das alles nicht. Das ist der Siegespreis, den ich gewinnen will. Und das macht ein Leben wertvoll. Da wird jeder Tag ihres Lebens wertvoll. Und wenn das die mithören, die im Altenheim sind und kaum mehr laufen können, 94 Jahre alt sind, jeder Tag ihres Lebens kriegt von Jesus her einen Sinn. Er braucht mich noch in dieser Welt. Und ich will ihn füllen für ihn. Man muss ja dieses Wort zusammensehen mit dem anderen, das Paulus in Philipper 3 geschrieben hat. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder vollkommen sei. Er, der große Apostel, sagt, ich bin doch nicht vollkommen, wollte gar nicht sein. Ich jage nach und möchte Christus packen, die Kraft seiner Auferstehung. Wir haben ein ganz großes Ziel. Wir wollen als Christen nicht bloß so ein bisschen leben, sondern wir wollen, dass Christus in dieser Welt seine Königsherrschaft aufbaut. Dafür reden und wirken wir. Es soll von diesem Gottesdienst eine mächtige Wirkung ausgehen. Ihre Ehe soll erneuert werden. Ihr Wesen soll verändert werden. Das, was Sie reden und tun, soll von der Gegenwart Jesu durchdrängt sein. So lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist ein Siegespreis. Wir sind doch nicht Kirchenfunktionäre. Wir sind doch Leute, die Christus dienen wollen, die ihr Leben hergeben, damit Christus hier sich verherrlichen kann in irdenen Gefäßen. Jetzt aber los, sagt der Paulus. Also es gibt ja viele Leute, wenn man die fragt, sind sie sportlich? Sagen die, oh, ich bin sehr sportlich. Aber was machen sie? Ich gucke immer Sportschau an, Fernseher. Und ich interessiere mich für Bundesliga und für Nagano Olympia und so weiter. Es ist eine große Gefahr, die da Zuschauer sind, die können alles genau sagen. Die schreien immer Schiebung, Schiebung und der versagt und der lässt das Tor rein. Wie kann man so eine Flasche sein und so. Paulus sagt, keine Zuschauerchristen sein. Eine Urversuchung. Sie können von diesem Gottesdienst nach Hause gehen und sagen, war schön, dass wir es wieder gehört haben. Laufen Sie jetzt los und packen Sie zu. Es ist in unseren evangelischen Kirchen eine ganz große Not, dass man die schönsten und tröstlichsten Wahrheiten so verdrehen kann, dass sie uns zum Schaden werden. Dass wir sagen, der Glaube ist nur ein Geschenk. Und das ist alles Gnade Gottes. Und das ist unverdient. Also, ja, ich habe es eben noch nicht empfangen. Ich warte immer noch auf dieses Wunder. Nein, willst du laufen? Du stehst am Start, jetzt lauf los, jetzt nimm dein Leben, ganz gleich wie es ist, dein krankes Leben, dein altes Leben, dein schwieriges Leben. Denken Sie immer wieder an diese Frau, deren Leben ganz zerstört war, bloß noch Schrott war. Und leben Sie es noch einmal, sag, jetzt will ich aber laufen. Und meine ganze Kraft nur einsetzen, dass ich den Siegespreis erlange. Das sagt Paulus. Lauf doch, lauf doch, lauf doch. Wissen Sie, die korinthische Gemeinde war eine komische Gemeinde. Es gibt ja in der ganzen Bibel keine vorbildlichen Gemeinden. Haben alle irgendwo ihre Macken und ihre Schäden und so weiter. war eine sehr extrem enthusiastisch, schwärmerische Gemeinde und eine Gemeinde, die den Paulus sehr unter Kritik genommen hat. Paulus sagt, ich brauche mich von euch nicht kritisieren lassen. Ich lebe, und dann zeigt er ihnen das, ich lebe auf Christus hin. Das ist mein Ziel. Jetzt lauft ihr mal los und ergreift ihr Christus. Das verbindet uns. Wir wollen miteinander möglichst viel von Christus entdecken und immer mehr von ihm entdecken, von seiner Macht. Und das Letzte, da ist ganze Konzentration nötig. Ganze Konzentration. Man hat das ja oft gehört von den Sportlern. Emil Zatopek, der große Langlaufwunder, der hat immer gesagt, bei jedem Rennen kommt mittendrin der Augenblick, wo er aufgeben will, wo auch der tote Punkt, wo man nicht mehr kann. Und wie kam Emil Zatopek über seinen toten Punkt hinweg? Er hat gesagt, in dem Augenblick denke ich nur ans Ziel. Ich habe Sorge, dass wir Christen oft besetzt sind von allen möglichen komischen Programmen, denen wir dienen. Oder wir sind Funktionäre von irgendwelchen Ideologien, frommen Ideologien. Ich habe Sorge, wir sollen nicht die Kämpfer sein für irgendwelche Programme. Was sollen wir sein? Leute, die leidenschaftlich konzentriert sind, Christus zu entdecken. Und dann heißt, ich trainiere immer mehr, Christus zu entdecken. Ist bei Ihnen das so, wenn Sie stille Zeit morgens machen? Und wissen Sie, wie schwierig das ist? Bei Ihnen auch so schwierig wie bei mir, nur eine Viertelstunde rauszukriegen, wo man Zeit hat zum Beten und zum Hören der Stimme Jesu, des guten Hirten. Trainieren Sie und immer bloß, ich möchte Christus entdecken, ich möchte Christus begegnen, möchte immer näher kommen an den Siegespreis. Wird mal toll sein in der Herrlichkeit, in der Ewigkeit, wenn ich ihn richtig in der Hand habe, wenn ich ganz nah bei Christus stehe, aber jetzt schon darf ich mein Leben so führen, als unerbittlich harter Trainer mit mir, wissen Sie, die Abhaltungen, die kommen ja alle von mir, das ist nicht irgendwo anders her. In mir sind alle Hemmnisse eingebaut, alles bremst da, mich von der Glaubensfreude abzuhalten. Und da muss man ganz hart mit sich kämpfen. Ich habe ein wenig Sorge gehabt, ich würde Ihnen heute eine asketische Predigt halten. Und wissen, das kann man manchmal auch so schön von diesem schönen Platz aussehen, wie toll das klingt. Und wir leben ja alle in Saus und Braus, aber Sie müssen wissen, es gibt viele Dinge in unserem Leben, die helfen uns nicht zum geistlichen Wachstum mit Jesus. Müssen Sie wissen, das lasse ich. Es gibt Dinge, die mögen vielleicht unschuldig aussehen, aber sie hindern mich. Und für uns heute, wo es so viele Möglichkeiten gibt, sein Leben zu gestalten, ist so wichtig, dass ich, wie sagt Hiller, wer auch läuft und läuft so schlecht, der versäumt sein Kronenrecht. Es gibt so viele, die sind gestartet, und sind einmal aufgebrochen und ganz begeistert. Ich kenne viele, die sagen mir dann irgendwo beim Besuch, ich hab mich auch mal irgendwo bekehrt und so, aber wissen Sie, dann habe ich das wieder abgelegt. Da bricht einem das Herz. Für was eigentlich? Für welches Ziel? Und wir denken wieder an das Wort des Paulus. Ich habe einen guten Kampf gekämpft. Es ist manchmal ganz hart nötig, mit sich selber ganz streng zu sein. Die anderen merken vielleicht gar nichts. Wo man merkt, jetzt in diesem Augenblick ist eine Versuchung in meinem Leben, die ist so tückisch, die reißt mich von Jesus weg und ich muss ganz hart durchgreifen, damit ich meinen Siegespreis nicht verliere. Was ist der Siegespreis? Kein goldenes, silbernes oder bronzenes Blech oder was man da überreicht, sondern Christus selber, der sich mir gibt. In dem Lied, das wir gesungen haben, ist das so schön ausgedrückt. Ich will laufen, ich will kämpfen, aber das Wissen, mein ganzes Kämpfen, so leidenschaftlich es ich auch tue jetzt, hat auch seine Mitte darin, dass Jesus drüben zieht. Sonst hätte es eine Carla Attacker auch nie geschafft. Wissen Sie das? Jesus, sie zieht. Wir wollen beten. Für manche in unserer Nähe, für die wir Sorge tragen, du musst ziehen, mein Bemühen ist zu mangelhaft. Das Herrliche, dass dort mein Heil begründet liegt und meine Geborgenheit, so heißt es mal im Hebräerbrief, dass wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Amen. Und nun singen wir noch ein Lied, Mir nach spricht Christus, unser Held, 385. Das ist von Schäffler, und heute haben wir den Herrn Schäffler, der uns an der Orgel dient. Da sind wir so froh, ein ausgezeichneter A-Organist. Ganz herzlichen Dank auch für die vielen, die hier vertreten haben, die Frau Stahl immer wieder. 385, die Verse 1 bis 3 und 6. Du starker Herr, du hast uns mit einem Ruf getroffen. Du hast uns bei unserem Namen gerufen und es ist uns durchs Gewissen gefahren. Und keiner ist zu schlecht, keiner ist zu verkehrt, dass ihm nicht der Siegespreis jetzt offensteht. Ach Herr, uns ist leid, dass wir uns so oft aufhalten lassen. Durch so viel vergänglichen Plunder, der doch gar nichts bringt, dass unser Leben mit so viel Nichtigem angefüllt ist. Hilf uns, dass wir jetzt die noch verbleibende Zeit nützen, dass wir dir dienen, dass du groß wirst durch uns, dass deine Kraft in unserer Schwachheit siegen kann. Und dass du stärker bist als alle Versuchung, die uns bedroht. Herr, wir wollen dich einfach ergreifen, dir glauben, dir nachfolgen. Bewahre unsere Herzen und Sinne in dir. Lasst uns gemeinsam das Gebet des Herrn beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bleiben Sie bitte noch einen Moment stehen. Heute Abend um 19 Uhr ist die geistliche Abendmusik. Und unser Opfer wollen wir für diese Yanxi-Universität in China geben. Das ist ein ganz unglaubliches Werk. 1000 Studenten sind es, Frau Fett, glaube ich. 1000. 600. 80% der Studenten kommen zum Glauben an Jesus, obwohl strikt verboten ist, irgendein Wort von Jesus zu sagen. Und die Geheimpolizei überall drin sitzt. Das ist ein ganzes Wunder. Und die Koreaner haben jetzt durch die Abwertung ihrer Währung große Schwierigkeiten und wir haben gesagt, da wollen wir noch helfen. Die Planungen nach Nordkorea reinzugehen, vielen Dank für alles mittragen. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Frau Gertrud Rost, geborene Ender, 84 Jahre aus der Stitzenburgstraße 1. Und Erna Heim, geborene Stäbler, 93 Jahre Danniger Straße 18. Und wir hörten das Wort, es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.